Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Im Gespräch mit Johann Scherer.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Ja, jetzt geht es endlich weiter. Die Sommerpause war lang, auch deshalb, weil ich eine neue Heimat für Reflektor gesucht und gefunden habe. Ich habe mich mit meiner Geburtsstadt Hamburg reconnected und bin mir mit der Firma Clouds Hill einig geworden, dass wir Reflektor jetzt gemeinsam auf eine neue Stufe heben werden. Ich weiß jetzt bereits, das wird ganz toll und ich freue mich da riesig drauf. Eine Münchner Firma namens WakeWord hilft uns bei der Umsetzung. Und es wird viele Neuerungen geben. Die Doppelfolgen werden jetzt im einwöchigen Abstand gesendet, aber dafür gibt es jetzt auch keine Staffelpausen mehr. Wir senden 52 Wochen im Jahr durch. Für euch gibt es jetzt jede Woche im Jahr Reflektor. Und für alle, die sich noch für eine Mitgliedschaft im Club Reflektor entscheiden möchten, gibt es außerdem noch einmal im Monat eine Extrafolge. Jeden ersten Montag im Monat geht die online. Aktuell könnt ihr dort Kolja und mich über Krach und Krawalle auf Konzerten sprechen hören. Übrigens in einer über anderthalb Stunden langen Folge. Aber es gibt im Club Reflektor nicht nur die Sonderfolgen, sondern auch noch vieles mehr. Und gerade jetzt solltet ihr euch die verschiedenen Möglichkeiten der Mitgliedschaft mal anschauen. Die Firma Clouds Hill war großzügig und spendierte mir Prämien, die ich gerne an euch weitergebe. Dafür habe ich ein komplett neues Mitgliederpaket geschaffen. Mezzo Forte habe ich es genannt. Es gibt jetzt also vier Pakete. Leise, Mittel, Mezzo Forte und Laut. Und ab der Stufe Mezzo Forte bekommt ihr ab sofort T-Shirts, Tonträger und Bücher. Es ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, es kostet alles nicht viel. Außerdem habe ich mich entschlossen, dass ich euch hier im Podcast einmal im Monat namentlich begrüße, wenn ihr eine Mezzo Forte oder Lautmitgliedschaft abschließt. Okay, jetzt aber genug der Worte zum Club. Ihr findet alle Details über den Club Reflektor in den Shownotes oder ihr geht direkt zu steadyhq.com/de/reflektor. Nun zum Inhalt dieser Folge. Es ist eine Magazinfolge, allerdings eine ganz besondere. Die Musiktipps gibt es diesmal ganz zum Schluss, aber vorher könnt ihr ein intensives Gespräch hören. Ich dachte mir, es sei die allerbeste Idee, wenn ich für die erste neue Reflektor-Folge bei Clouds Hill Johann Scherer, den Gründer von Clouds Hill, einlade. Wir sprechen darüber, warum Reflektor und Clouds Hill so gut zusammenpassen und wir sprechen auch über Musik. Und zwar über Musik, die für Johann in Zusammenhang mit Clouds Hill eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel über Faust, Pete Doherty und Gallon Drunk. Und ich glaube, nach dem Gespräch werdet auch ihr ein Gefühl dafür haben, was euch hier bei Reflektor in Zukunft erwarten wird. Johann und ich kennen uns schon echt lange und ich denke, das hört man unserem Gespräch auch an. Ich finde, es ist ein schöner Auftakt für diese neue Phase, in die Reflektor jetzt tritt. Gebt mir doch gerne Feedback, entweder bei Instagram oder per E-Mail reflektor@cloudshill.com. Und natürlich freue ich mich über 5-Sterne-Bewertungen, wo auch immer ihr mich hört. Das hilft mir, dass Reflektor noch breiter wahrgenommen wird. Also, jetzt geht's raus aus der Rahmenhandlung. Viel Spaß mit meinem Werkstattgespräch mit Johann Scherer. Ich sitze hier in Hamburg im Studio von Clouds Hill gemeinsam mit Johann Scherer, den Gründer und Inhaber von Clouds Hill. Ja, lieber Johann, wenn ich jetzt zu dir sage, herzlich willkommen bei Reflektor, dann erwiderst du hoffentlich herzlich willkommen bei Clouds Hill?
Ja, herzlich willkommen bei Clouds Hill, lieber Jan. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit. Ich freue mich über die Einladung. Und ich freue mich auch darüber, dass du gerade gesagt hast, im Studio von Clouds Hill, weil als ich vor langer Zeit das Clouds Hill angefangen habe, war es einfach nur das Clouds Hill Studio. Und mittlerweile ist es das Studio von Clouds Hill, weil wir machen ja neuerdings auch Podcasts. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Ja, ich hörte.
Genau. Insofern ist das alles so ein bisschen gewachsen und an den Rändern auf eine gute Art ausgefranst. Ich freue mich.
Ja, wir werden euch Hörerinnen und Hörern erklären, was ist eigentlich Clouds Hill? Studio, Podcast-Firma jetzt? Und überhaupt, wie ging das los? Und wie hat sich das erweitert? Wie ist das gewachsen, Cloudsill, über all die Jahre? Und natürlich auch, warum ist Reflektor jetzt bei Cloudsill? Und es ist ja erstmal sehr egal, welche Firmen das jetzt im Hintergrund verantworten für euch Hörerinnen und Hörer. Reflektor bleibt Reflektor. Aber für mich waren die Menschen, mit denen ich meinen Podcast mache, von Anfang an sehr wichtig. Ich startete ja bei einer Firma namens 4000 Hertz vor über 5 Jahren. Dann war ich jetzt die letzte Zeit bei der Firma Studio Bums. Das war alles super. Und nun beginnt aber ein neues Kapitel. Und wir dachten, Johann, du und ich, wir dachten, wir erläutern jetzt mal so ein bisschen, was wir eigentlich für die Zukunft geplant haben. Was wird euch erwarten und warum könnte das gut zusammenpassen, Cloudsill und Reflektor?
Ich bin gespannt.
Ja, und genau, und später sprechen wir dann auch nochmal darüber, wie denn eigentlich deine Verbindung zu Musik ist. Und es gibt natürlich, wie in diesem Reflektor-Magazin üblich, auch ein paar Musik- und Kulturtipps. Aber Johann, berichte du doch vielleicht mal, Cloudsill, zu Beginn ein Tonstudio, wie du schon sagtest, dann erweitert zum Label, zum Mail-Order und auch dem Thema Film widmet ihr euch und nun zum ersten Mal einem Podcast. Mit welchen Gedanken hast du dich denn dazu entschlossen, euer Profil als Firma noch weiter zu erweitern?
Ich glaube, mir geht's in allem, was ich tue, um eine gewisse Langfristigkeit. Also ich mag es gerne, lange und vollumfänglich mit Menschen, mit Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten. Ich bin nicht so der Single-Deal-Typ, sondern ich bin eher so der Album- oder Anthology-Typ. Und ich finde, Musik erzählt ja Geschichten. Und diese Geschichten gehen im Regelfall weit über das Album hinaus. Und da es so viele unterschiedliche Kunstformen gibt, also Musik, Literatur oder auch eben Film, Podcast, die Kunst an sich, die bildende Kunst, finde ich es manchmal schwierig, sich auf eine dieser Kunstformen zu beschränken, um eine Geschichte zu erzählen. Und außerdem bin ich begeisterungsfähig. Und wenn dann eine gute Idee an mich herangetragen wird, wie zum Beispiel einen tollen Musikpodcast zu machen, sehe ich erstmal überhaupt gar keinen Grund, das nicht zu machen.
Ich kann ja mal erzählen, wie wir eigentlich zusammenkamen, den Hörern und Hörern. Erstmal vorweg gesagt, da kommen wir später noch so, wir kennen uns schon über 20 Jahre, habe ich mit Erstaunen festgestellt.
Krass.
Und es war jetzt im letzten Jahr, mir war schon klar, ich werde nicht weiter mit Studio Bums zusammenarbeiten. Grüße an dieser Stelle, alles easy, alles gut, war eine schöne Zeit, aber ich suchte eben einen neuen Partner. Und als das schon klar war, dass es so ist, war ich hier bei euch, wir saßen genau in diesem Raum, ich war hier, um Wolf Biermann zu interviewen und wir gerieten ins Gespräch über Podcasts, über Reflektor und ich dachte, ja, ich frag dich einfach mal, ob dich das interessieren könnte, weil ich das Cloudsill immer als so einen Raum wahrgenommen habe, wo es so eine kreative Offenheit gibt. Und ich kam dann abends spät hier an, später als geplant. Und dann, ihr habt ja hier auch so tolle Apartments. Ich schlief übrigens in einem Apartment, wo glaube ich, über meinem Bett die Originalcollage des Covers von Pete Dohertys Album Hamburg Demonstrations, was hier entstanden ist, hängt, ist ja schon das Original.
Ne? Ist einfach das Original.
Also das ist so ein Ding. Aber eben nebenan ein Apartment war mein guter Freund und unser langjähriger Tokotronic-Produzent Moses Schneider mit so einer Jazzband, die er hier gerade aufnimmt. Die haben gestern irgendwie Soundcheck gemacht und ich geriet dann ins Gespräch mit denen, trank noch ein Bier und der Bassist arbeitet mit Lydia Lunch zusammen. Diese Verbindung zu Lydia Lunch gibt es hier auch beim Cloudsill wiederum über die Band Gallen Drunk. Und da dachte ich gestern schon, irgendwie hier kommt was zusammen. Und ich glaube, das spürte ich auch, als ich hier wegen des Wolf Biermann Interviews war. Und auch, dass du als eigentlicher Pop- oder Rock-Produzent plötzlich Wolf Biermann unter Vertrag genommen hast, das zeigte mir auch schon, ja, hier ist vielleicht eine gewisse Offenheit im Denken, die vielleicht auch dieser Offenheit, die ich mit Reflektor erzeugen will, entspricht. Und jetzt probieren wir das einfach mal, oder?
Ja, ich finde die Geschichte total schön, die du da erzählst, weil es der Kern von dem ist, was ich hier seit 20 Jahren versuche herzustellen, nämlich einen Ort zu schaffen, so eine Art Begegnungsstätte ist jetzt so ein bisschen hochtrabend, aber ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die normalerweise vielleicht nicht unbedingt zusammenkommen würden. Ich habe da eine Geschichte, die ist schon lange her, die muss ich mal kurz erzählen, weil sie mich da an das erinnert, was du gerade erzählt hast. Und zwar muss das 2012 oder so gewesen sein, vielleicht auch 2009, irgendwie so in dem Zeitraum. Ich arbeitete gerade mit der Band Gallandrunk, die du gerade erwähnt hast, deswegen fällt es mir ein, und gleichzeitig mit der Band Bosnian Rainbows, so ein Seitenprojekt von Omar Rodriguez Lopez von At The Drive-In und Mas Volta und so weiter, hatte mit beiden hier im Studio zu tun. Bosnian Rainbows spielten in London und danach in Hamburg oder irgendwo in Deutschland. Und als sie dann hier hinkamen nach Hamburg, erzählten sie mir, dass sie eine interessante Begegnung im Club in London hatten, weil nämlich James von Gallandrunk zur Show gegangen ist, von Bosnian Rainbows, nach der Show zu Omar kam und sagte ihm, hör mal zu, ich habe mir euer Touring-Routing angeguckt, ihr spielt ja übermorgen in Hamburg, da schlaft ihr ja wahrscheinlich im Apartment bei Clouds Hill. Nur, dass du es weißt, da hängt eine Akustikgitarre an der Wand und in der Akustikgitarre habe ich einen kleinen Beutel Marihuana versteckt. Wenn ihr was rauchen wollt, kannst du das nehmen. Und ich fand das so eine tolle Geschichte, weil sie so zeigt, wie allein durch den Raum so Menschen zusammengebracht werden, die normalerweise überhaupt nichts miteinander zu tun hätten. Die Musik, die Idee, wie diese Menschen Musik machen, ist schon sehr unterschiedlich. Aber das alles so mitzudenken, hat irgendwie was wahnsinnig Offenes, Familiäres. Das fand ich irgendwie herzerweichend.
Für mich war das irgendwie so ein Gedankenblitz. Das könnte funktionieren und dann ergab sich alles. Die Firma Wakebird kam dazu, die eine hohe Podcast-Expertise haben und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit eben Reflektor so am Start bleibt, wie es ja bisher war.
Das Erste, was ich dir gesagt habe, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort war, aber ja, habe ich dir gesagt, also Jan, dir ist schon bewusst, dass wir überhaupt gar keine Podcast-Firma sind.
Ja. Ich habe, bevor wir jetzt hier zusammenkamen, mal überlegt, wann und wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und das war irgendwann Anfang des Jahrtausends, 2001 oder 2002, ich kann es nicht mehr genau recherchieren. Ich weiß aber noch, wo das war.
Oh Gott.
Wo ich dich da hatte. Das war im alten Imperialstudio in der Stresemannstraße. Für die Hörerinnen und Hörer, das Imperialstudio, das war so ein Zusammenschluss von Hamburger Musikerinnen, so im gröbsten Sinne Hamburger Szene plus Elektronik. Die Sterne hatten da geprobt, Ego Express waren da, Mense Rehms, Jimmy Siebes von Ego Express, Thies Münter war da, der jetzt gleich noch eine wichtige Rolle spielen wird in der ganzen Erzählung. Und ich war, und genau, probt noch mit Tokotronic da eine Zeit lang, als uns unser Proberaum verloren ging. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Auf jeden Fall war das Imperialstudio war auch so ein kreativer Treffpunkt. Und ich schraubte da gemeinsam mit Jessica, Julia, Rasmus und eben Thies Münter an unserem ersten Album unseres Projekts, das Bierbeben, rum. Und du kamst gerade mit Jessica zusammen und hattest eben auch mit Musik zu tun. Warst sehr jung damals und ich dachte, das ist ja interessant. Wer ist das? Und dann nahmen die Dinge so ganz langsam, dann, als wir eben dieses Bierbeben-Album dann live spielten, promoteten auf eine ganz eigene Art, waren wir auf dem elektronischen Musikfest Sonar zusammen in Barcelona. Ich glaube, das war 2003 schon oder so. Ja, ich erinnere mich sehr gerne, aber auch mit so einem leichten Schaudern an diese Zeit zurück. Und du?
Ja, also diese Imperialtheater-Anekdote, die war mir völlig entfallen. Aber ich erinnere mich sogar sehr genau an die Räumlichkeiten und auch an mein Mindset damals. Ich glaube, wenn du mich angeguckt hast und gedacht hast, aha, das ist ja interessant, wer ist das jetzt? ich glaube, ich habe das Gleiche über mich gedacht in der Zeit. Ich war einfach gerade mit der Schule fertig. Hatte Jessica kennengelernt, war von zu Hause ausgezogen, schon ein Jahr vorher und war... Ich hatte so ein kleines Studio im Schanzenviertel in Hamburg. In so
das
zwei,
hattest du da schon?
Das hatte ich noch während der Schulzeit.
Ja, wir waren ja mit Bierbeben auf diesem Label Shit-Katapult. Richtig, und und so der Exzess war schon so ein bisschen auch so die Programmatik dieser Firma Shit-Katapult im positiven Sinne.
Absolut positiv, ja.
Marco sei gegrüßt an dieser Stelle, auch immer noch aktiv. Aber damals, als wir uns kennenlernten, da hattest du schon Banderfahrungen hinter dir, muss man ja auch erstmal schaffen mit Anfang 20. Ich spiele jetzt auf die Band Score an, ja. Beziehungsweise am kahlen Aste, kann man ja sie auch nennen.
Richtig.
Ich glaube, ich finde so, irgendwie treibt es einen rein in die Musik. Aber was uns beide unterscheidet, ist, ich habe mich nie so für diese technische Seite interessiert und du dann ja auch in sehr jungen Jahren sehr... sehr stark mit dieser Recordbox und du hast, glaube ich, auch mit den können wir hier auch grüßen, mit Henning Schmidt aka Plemo zusammengearbeitet, Elektromusiker, der schöne Alben auf Audiolied veröffentlicht hatte. Und wieso hat dich diese technische Seite so, was interessiert dich daran?
Ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich so an, als wäre das schon immer da gewesen. Es gibt noch nicht mal für mich so eine Art Erweckungsmoment oder so.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass das immer schon irgendwie da gewesen ist. Keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Ich weiß, dass ich irgendwann angefangen habe, Musik zu hören. Und das war nach meiner Ärztephase. Da ging es dann so weiter mit den Weaker Thans und sowas.
Kommen in die Playlist, Leute, natürlich.
Ja, Weaker Thans.
Waren wir auch mit Toko mal mit auf Tour, mit Freunde von Markus Wiebusch und Tees. Und
genau. Ja, tolle Band.
Kanada.
Ja, genau. Weaker Thans und dann ging so Jimmy Eat World kam dann und System of a Down und so. Und da weiß ich noch, dass ich diese Alben gehört habe und mich für den Sound interessiert habe. Auf einmal. Und dann gemerkt habe, okay, krass, das ist ja ein Beruf, dass man Musik so klingen lassen kann, wie man sie selber gerne hören möchte. Abgefahren. Und habe dann direkt nach der Schule, nach meinem Zivildienst, angefangen, in einem Tonstudio in Hamburg zu arbeiten, Praktikum zu machen. Im Blue Noise Studio in Hamburg.
Ah, das weiß ich noch. Da kannten wir uns ja schon. Und da hattest du, stimmt, ich erinnere mich, dann hattest du dort... dieses Praktikum.
Genau,
ja.
Da hatte ich das Praktikum und konnte immer abends, wenn dann der Studiobetrieb nicht mehr war, einfach da meine Sachen machen und habe dann da zum Beispiel ein Album mit der Band Gary aufgenommen.
Gary von Rasmus und Robert Stadlober.
Ganz genau.
Auch er wird vielleicht noch mit Reflektor in Verbindung treten. Ach, sie gab es da schon, Gary.
Genau.
Ja,
und ich habe da auch schon Aufnahmen gemacht mit Albrecht Schrader.
Mhm.
Albrecht Schrader, viele, viele Jahre später, 20 Jahre später, Leiter des Rundfunktanzorchesters Ehrenfeld, bei damals noch Neo Magazin Royal von Jan Böhmermann und mittlerweile Untermieter hier bei mir. Also sitzt jetzt hier, wo wir sitzen, ein Stockwerk tiefer sitzt jetzt gerade Albrecht am Klavier.
Ich muss das den Hörerinnen und Hörern mal sagen. Es ist so, das Klaus-Hill-Studio ist hier in einem Gebäude in Hamburg-Rotenburgs Ort, also so ein bisschen außerhalb, in so einem, ich war heute Morgen ja schon joggen, kurz, aber trotzdem toll, weil das ist so ein Industriestadtteil, überall sind Deiche und überall ist Wasser und aber Leben tut hier kaum jemand. Manchmal gibt es so vereinzelte Häuser, wo, also es hat was sehr, sehr Hamburg, sehr, sehr industriell geprägt und ihr seid hier auf zwei Stockwerken in diesem alten Kontorshaus? Ist das ein Kontorshaus?
Genau, ja, ist ein altes Lagerhaus.
Früher war hier mal der EFA-Vertrieb, einer der größten Independent-Schallplattenvertriebe unten. Ich kannte das schon seit Anfang des Jahrtausends, weil Rick hier mal gearbeitet hat,
unten bei
EFA.
Ja,
und,
genau.
Und jetzt, es sind hier wirklich so, wie soll man das sagen? Das ist wie so ein Bienenstock oder so. Ich verlaufe mich hier immer auf diesen beiden Räumlichkeiten. Es gibt mehrere Studios. Thies Münter hat hier sein Studio und Albrecht Schrader erwähnt es sogar, dann ist da die Plattenfirma und das ist einfach so ein, ja, ganz spezielle Räumlichkeiten, die hier geschaffen wurden. Und ich frage mich jetzt so, wie, ich habe ja manchmal so diesen Flash, dass ich denke, oh Gott, jetzt bin ich Ü50 und mein ganzes Leben bin ich mit Musik befasst und das hat sich irgendwie, bin ich da so reingestolpert und das ist aber toll und so, aber seltsam, dass das jetzt so ist und dass das wohl ist, was mein Leben so definiert seit mehr als 30 Jahren. Wie ist denn das für dich? Wie fühlt sich das an?
Ich tue alles dafür, um die Zeit nicht zu haben, darüber nachzudenken. Also es ist, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Diversität. Ich mache so viele unterschiedliche Sachen, dass ich wirklich selten Zeit habe, jetzt vollumfänglich zu reflektieren oder so. Aber ich bin wirklich, und das sage ich jetzt nicht so daher, sondern das ist ein echtes Gefühl, was ich mit mir rumtrage. Ich bin wahnsinnig demütig dem gegenüber, was mir so durch Zufälle ins Leben gespült wurde, weil die Verbindungen, die hier entstanden sind durch das, was ich mache oder durch die Mini-Entscheidung, die ich mal getroffen habe oder auch einfach Zufälle, dadurch sind so tolle Musik oder Verbindungen, die weit über die Musik hinausgehen, entstanden, die das hier ja ermöglichen. Also dieses Studio könnte man ja nicht machen, wenn keiner kommt. Und das ist schon toll. Auch weil ich einfach nur hier sein muss und es kommen dauernd irgendwie Leute vorbei. Es ist wie, als hätte man so die ganze Zeit eine Hausparty.
Ja, ich glaube mal so im Musikbereich, wie eigentlich in der Postmoderne, in vielen Unternehmensbereichen, dass das Private und das Berufliche ist wenig voneinander getrennt, ja. Aber bei uns ist es Gott sei Dank trotzdem angenehm. Ja. Und was ich finde, was ich hier wahrnehme, ist, du schaffst ja auch Gegentrends, weil eigentlich wurde dieses Studio eröffnet, als schon die Digitalisierung im vollen Gange war.
Ja.
Studios, es gibt das große Studiosterben, hier kann man alles voll analog machen. Und die Digitalisierung war eigentlich schon fortgeschritten, als du oder war gerade so im Aufbau, als du anfingst. Und ich erinnere mich, als du dann Cloud Silt zur Plattenfirma erweitertest, das war, glaube ich, so etwa im Jahr 2009. Ich erinnere mich noch, du stecktest mir da so einen Packen Singles zu von diesen Single, nennt man Single Club oder diese Singles, die er da veröffentlicht hat, Bands wie The Ape, Phantom Ghost, Dein Projekt, Karamell, Muff Potter, Tollen Faust, Lass Dumper und weitere. Und also Bands, die hier im Studio aufgenommen haben. Ihr habt euch entschlossen, wir machen mal, die meisten hatten ja einen Plattenvertrag, aber wir machen mal so außergewöhnliche Outtakes, kann man sagen, die wir auf Single veröffentlicht. Und das war alles auf 7 Inches. Und das war noch vor dem großen oder vor dem großen, zwar nischigen, aber großen Vinyl-Comeback.
Es ist nicht nur Trotz, es ist auch ein bestimmtes Verantwortungsbewusstsein, dass wenn man mit all diesen unterschiedlichen Leuten zu tun hat, dass man irgendwie was Gutes draus macht, was besonders ist, was irgendwie Bestand hat, was eine gewisse Langfristigkeit mit sich bringt. Und als ich gemerkt habe, dass also die Sachen, die Muff Potter hier aufgenommen haben, die Sachen, die Phantom Ghost hier aufgenommen haben, die Sachen, die ich hier aufgenommen habe, die Sachen, die Faust hier gemacht haben, irgendwie so eine Art gemeinsamen Sonic Fingerprint, also so eine Art soundlichen Fingerabdruck gemein haben, dachte ich, das können ja nur alle abfeiern. Ich bin da immer sehr von mir ausgegangen, was würde ich denn gerne als Fan haben? Das ist natürlich der größte Fehler, den man machen kann. Ich habe mich damals noch nicht so wirklich als Unternehmer gesehen. Ich sehe mich eigentlich immer noch nicht als Unternehmer, aber jetzt langsam muss ich mir das, glaube ich, eingestehen. Ich mache bis heute den Fehler, dass ich von mir ausgehe, wenn wir Sachen machen. Was finde ich eigentlich selber gut? Und das ist ein Garant dafür, dass man Spaß hat bei der Arbeit, aber ist auch ein Garant dafür, dass viele Sachen einfach überhaupt nicht funktionieren. Also diese 7 Inches, du bist gleich einer der wenigen, der das in irgendeiner Form gewertschätzt hat. Wir haben da jetzt nicht Tausende verkauft oder so.
Mhm.
Und trotzdem war das einfach eine tolle Sache.
Es war vielleicht auch ein Anfang, weil dann ging es ja los. Dann kam er irgendwann diese Entscheidung, Cloudzill auch zu einem Label zu machen. Und
ich weiß noch genau übrigens, wie das war, falls dich interessiert.
Unbedingt.
Ich war im Studio mit der Band Stella.
Auch ein Projekt von Thies Münter.
Genau, Menserens.
Elena Lange leider abgedriftet. Ich sag's jetzt einfach mal, sorry.
Und damals auch noch Hendrik Weber.
Hendrik Weber, a.k.a.
Hunter du Prince.
Genau. Herzliche Grüße.
Genau, herzliche Grüße. Und wir haben viel Zeit hier verbracht, mit Stella ein Album zu machen, was später unter dem Namen Fukui erschienen ist. Elektronische Album, genau. Und gleichzeitig habe ich mit einer Band, die ich über Facebook entdeckt hatte damals, Krakau Loves Adana, ein Album aufgenommen und hatte selber gerade ein Album gemacht mit meinem Studioprojekt The Ape, zusammen mit Sebastian Nagel. Das war einfach so, wir haben einfach jeden Tag hier Musik gemacht und haben dann eine Band gegründet, ohne den Anspruch zu haben, eine Band zu sein, aber einfach damit wir eine Rechtfertigung haben, hier dauernd ins Studio zu gehen und alle möglichen Sachen auszuprobieren. Das war so ein bisschen so ein soundorientiertes Projekt. Und all diese Bands hatten gerade ein Album fertig und ich weiß noch, dass ich hatte eben diesen Kanal durch die 7 Inches, wir waren damals bei Cargo Records als Vertrieb.
Ja.
Und dann meinte irgendwie Mense zu mir, oh, wir haben jetzt wirklich überhaupt keinen Bock, mit diesem Album irgendwie jetzt Labels abzuklappern. Kannst du das nicht machen? Du hast doch ein Label. Kannst du das nicht veröffentlichen? Aber so ist dieses Label entstanden.
Und ich merkte dann immer mehr, das wird jetzt wirklich, das ist jetzt eben nicht nur das Tonstudio Cloudzill, sondern auch wirklich ein Label. Und in beiderlei Hinsicht horchte ich irgendwann auf. Du hast irgendwann angefangen, die Gruppe Gallant Drunk zu produzieren und auch zu veröffentlichen. Los ging es mit dem im Jahr 2012 veröffentlichten Album The Road Gets Darker From Here. Ein brachial, rockiges, in weiten Teilen düsteres Werk. Und das nächste Album, ich glaube, das war schon das 7. Album von Gallant Drunk. Also Gallant Drunk, eine britische
Garagen-Rockband.
Garagen-Underground-Rockband, ja. Die sich in den 80ern gegründet haben. Und 2014 kam dann das 8. Album, The Soul of the Hour, auch von dir produziert. Experimenteller als der Vorgänger.
Ja.
Und 2016 dann noch das Soloalbum von James Johnston von Gallant Drunk, The Starless Room, das klingt ganz anders, viel sanfter, sehr zarter Gesang. Man denkt fast mehr an David Bowie als an Nick Cave. Also Gallant Drunk kommen ja so ein bisschen, wenn ich das richtig einordne, aus dieser Nick Cave-Ecke. So.
Absolut,
und,
ja.
Und Lydia Lunch und so. Und erwähnte ich ja schon. Und wie kamst du dieser Zusammenarbeit? Weil ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass hier... Ich meine, ich glaube, Faust waren vorher schon da, aber Faust ist ja eine deutsche Band. Das war das erste Mal, dass eine internationale Band von euch veröffentlicht wurde dann.
Ja, genau. Die erste internationale Band, die hier war, war Superpunk. nein, Scherz beiseite. Also es ist einfach eine geile Geschichte. Ich fasse sie kurz, obwohl sie so super ist. Das ging folgendermaßen los. Ich fuhr also 2008 in diesem Fahrstuhl hier nach oben im 4. Stock und neben mir standen zwei alte Typen, von denen ich dachte, die wollen hier wahrscheinlich die Heizung reparieren. Und da dachte ich so, ist klar, also wirklich so Arbeiter-Outfits und uralt und der eine so ein bisschen dick, der andere so ein bisschen weird. Und ich so, ja, moin moin, alles klar. Und die drücken so auf den 4. Stock. Ich so, hier ist ja niemand anders außer ich. Ich so, Frank, habe ich Handwerkertermin vergessen oder so. Ich so, moin, ja, wo wollt ihr denn hin? Und die so, ja, wir wollen hier zu Chris von Rautenkranz, können wir vielleicht auch gerade noch sprechen. Der hatte also sein Mastering-Studio hier bis heute und ich fragte ihn also, was wollt ihr hier? Was macht ihr hier? Ja, wir gehen zu Chris, müssen ein Album mastern. Ich so, okay, alles klar. Und dann, wie man so Smalltalk-mäßig, ich so, okay, alles klar, wird das, habe ich irgendwie, ich glaube, ich habe gefragt, ob die das eine Plattenfirma macht oder so, ob die von der Band sind oder von der Plattenfirma. Und zum Mastering kommt ja gern mal jemand von der Plattenfirma. Nee, ja, wir sind jetzt hier, glaube ich, ohne Plattenfirma. Ich so, ah, okay, aber wir waren schon bei Plattenfirmen. Ich so, ah, ich war welche Plattenfirmen wart ihr denn? Ja, also hier bei der Polydor und so weiter.
Ich ahne, was jetzt kommt.
Genau, und ich so, hä? War der Polydor als Heizungsmechaniker? What? Ich so, wurde dann so ein bisschen hellhörig. Ich dachte so, okay, ja, welche Band? Und die so, ja, Faust. Ich so, ach du Scheiße.
War dir ein Begriff?
Und, ja, natürlich war mir das ein Begriff. Und also,
für die Hörerinnen und Hörer kurz eingeflochten, Faust, eine, man kann sagen, so also eine Krautrock-Band, um das einzuordnen, Anfang der 70er Jahre gegründet, die brachialste Krautrock-Band, meine Lieblings-Krautrock-Band. Ja. Ich hatte Jean Hervé auch schon in Reflektor, verlinken wir in den Shownotes.
Ah ja, ach wirklich? Mhm. Okay, toll. Ich war also von den Socken. Übrigens, Faust auch, glaube ich, Erfinder des Begriffs Krautrock.
Es gibt einen Song Krautrock, genau, von denen. Genau. Der kommt in die Playlist. 10 ja. Minuten. Ah. Super Song.
Gut. Und ich war also von den Socken. Oh, wow, wow. Okay, gut, alles klar. Ich repariere die Heizung selber. Und dann sind sie also zu Chris rüber und ich bin hier in Regieraum und habe mein Album gemischt. Und irgendwann, mischte die Playbacks. Und irgendwann drehe ich mich um und Jean Hervé sitzt hinter mir auf dem Sofa.
Und ich so, oh, Gott. Hast du ihn eingeladen?
Nein, er saß da einfach und chillte.
Ja.
Und ich war damals großer, großer Fan von Sigur Rós und solchen Bands und
das Island-Gedöns, nenne ich es immer.
Ja, ganz genau. Und ich mischte also mal die Musik von diesem Album, Karamell-Album Maschinen und hörte
was
dann
ja ein
auf.
Experimentelles Album ist.
Absolut, genau. Und ich hörte also auf zu mischen, weil ich mich so erschrocken hatte, dass Jean Hervé da sitzt. Und er sagte dann so, ha, das hört sich ja interessant an. Ist das eine Band aus Island? Und ich war, da ist natürlich mein Herz aufgegangen. Das war natürlich genau das, was ich hören wollte. Und ich gesagt, nein, mein Herr, das ist meine Band. Und so begann die Zusammenarbeit mit Faust. Dann fragte nämlich Jean Hervé mich, ob ich nicht mal mit Faust ein Album machen will. Und ich gesagt, auf jeden Fall. Und einige Zeit später kam dann also Faust hier ins Cloud Hill Studio, um das Album aufzunehmen, was dann später hieß Something Dirty.
Da kriegt man schon aber schon ein bisschen Angst, dass die irgendwie einen Betonmischer oder irgendwelche Bohrmaschinen oder so mitbringen, oder?
Also du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, jedem anderen Menschen, mit dem ich hier sitzen würde, würde ich sagen, du kannst es dir nicht vorstellen. Also wir haben da Sachen aufgenommen, Flammenwerfer in eine Tonne, Presslufthammer, Kettensäge, also das war wild. Und Teil dieser Band war aber eben, der wurde mir angekündigt, ja, da ist auch einer von Nick Cave dabei, von den Bad Seeds. Und es kam also James Johnston, der auch bei Gallon Drunk spielt, ins Studio, damals noch mit seiner Frau Geraldine, die Künstlerin aus England ist, und die zu viert mit Zappi und Jean Hervé haben also dieses Album gemacht. Fun Fact, weiß glaube ich niemand, ich war damals sehr verliebt in Polaroid-Kameras, habe die ganze Session auf Polaroid aufgenommen. Das Foto, das Cover-Foto ist ein Polaroid-Foto von mir, als ich Zappi fotografiert habe, wie er auf dem Boden liegt und Mittagsschlaf macht. und wir haben dann zum Beispiel, und dieser Song muss auch in die Playlist, lange brachiale Krautrock-Songs aufgenommen, unter anderem die Single, die ich dann mit Cloud Hill auf 12-Inch-Single, als 12-Inch-Single veröffentlicht habe, Tell the Bitch to Go Home.
Sehr guter Titel, den man immer so mit so einem leichten, Stocken im Jahr 2024 ausspricht. Aber es muss unbedingt in die Playlist, ist ein super Lied.
Ja, und da gibt es eben diese, also gerade im letzten Viertel des Songs gibt es eben das, was ich an Krautrock so liebe, eine ganz tolle soundliche Verbindung aus so White Noise, der so macht, in Verbindung mit eben einem aufgenommenen Flammenwerfer in eine riesengroße Blechfass, was eben auch so macht.
Diese Sachen, das kann diese Band so ja. Toll, aber ist wahrscheinlich echt ein Erlebnis, daran teilzuhaben dann.
Ja, das ist, also man lernt einfach wahnsinnig viel darüber, was kann ein Song aushalten, um immer noch ein Song zu sein. Mhm. Und wann geht das nicht mehr? Und wie ist das eigentlich, mit dem Kopf in der Mülltonne zu singen oder so? Und was macht das?
Ja.
Das ist einfach, also es ist eine so andere Herangehensweise, weil man oftmals auch Zufälle produziert, also forciert und aus diesen dann Musik macht. Also da werden Steine in die Luft geworfen, auf den Boden fallen gelassen und dann analysiert, ist das ein Rhythmus, mit dem wir jetzt Musik machen können. Das ist einfach toll.
Aber man braucht Zeit für solche Sachen, oder?
Ist eigentlich egal. Hm. Ist irgendwie alles ist egal und alles geht und es ist so offen und freundlich und lustig und so das Gegenteil von allem, was ich da in New York gelernt hatte. Mhm. Mhm. Und James und ich haben uns sofort angefreundet.
Ist das, ich kenne ihn ja nicht persönlich, wenn ich die Musik höre, denke ich so, oha, ist das ein netter Mensch oder ist das ein mürrischer Mensch?
James ist einer der liebevollsten, sanftesten, intelligentesten Menschen, die ich überhaupt kenne.
Okay. Ja, ich meine, hört man ja Gallant Drunk nicht unbedingt an.
Ne? Überhaupt nicht. Also mittlerweile ist auch James musikalisch ja zarter geworden. Er spielt mittlerweile natürlich bei PJ Harvey und die machen so ganz fragil, zerbrechliche Musik.
Vielleicht nochmal ein Künstler, ein Musiker möchte ich gerne nennen, weil ich das ja schon eingangs ansprach, dass ich unter dieser Covervorlage von Hamburg Demonstrations schlief heute Nacht. Gut schlief übrigens. Irgendwann, ich war schon in Berlin ansässig, irgendwann sprach sich rum, dass Pete Doherty in Hamburg im Clouds Hill ist. Und zwar eine lange Zeit im Clouds Hill ist. Ich liebe seine Musik sehr, also alles. Ich war schon eigentlich durch Zufall, durch meinen Freund Thomas Köster, der immer so ein, als Booker so ein, wie soll man das sagen, so ein Musiktrüffelschwein ist, der meinte so, hier spielt so eine Band im Knust, Libertines. Und ich war bei diesem tollen ersten Libertines-Konzert in Hamburg 2002 war das. Und da habe ich irgendwie gespürt, das ist was Besonderes. Also mich interessiert gar nicht so dieser Krawall um die Band rum. Vielleicht auch ein bisschen, weil dieser Yellow Press-Kram interessiert mich wirklich nicht. Aber
du bist nicht zum Celebrity Death Watching auf die Konzerte gegangen?
Nee, ich kannte die ja gar nicht. Und dachte, was ist denn das für eine geniale Band? Und die haben da irgendwie unter einer halben Stunde gespielt und das war toll. Und und dann kamen die Baby Shambles. Ich fand das immer toll, was er machte. Und hier im Clouds Hill entstand dann eben im Jahr 2016 das, ich glaube, das zweite Pete Doherty Solo-Album, Hamburg Demonstrations, eine ganz, ganz wundervolle Platte.
Ach, vielen Dank.
Erzähl mir doch mal bitte, wie kam es dazu?
Also das ist eine der Geschichten, die ich meine, wenn ich sage, ich habe eine große Demut vor diesen Zufällen. Ein Bekannter von mir wollte ein Konzert mit Pete Doherty veranstalten und hat gefragt, ob er ihn hier im Apartment im Clouds Hill unterbringen kann, um sich die Hotelkosten zu sparen.
Wie ist das? Ich meine, aber ist ja schon so ein bisschen angeschnorrt auch, oder?
Ja, das ist aber also Story of my life auf jeden Fall. Ich war gar nicht da, ich war im Urlaub in der Zeit und ich bekam dann eine SMS von einer unbekannten Nummer von Pete Doherty, der mich anschrieb und ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich bekam eine SMS und er sagte, ja, ich war hier bei dir im Clouds Hill Studio und ich habe gesehen, du sammelst Schreibmaschinen, so wie ich, stehe überall als Schreibmaschine, das ist ja toll und willst du nicht er sagte damals, would you like to create my masterpiece with me? Willst du mein nächstes Soloalbum produzieren? Ich war so, kam für mich so ein bisschen unerwartet. Und ich habe ihn dann gefragt, tendenziell glaube ich schon, hast du denn gute Songs? Also fand ich jetzt rückblickend eigentlich die richtige Frage.
Ja, mochtest du die Libertines und Baby Shambles vorher? Oder?
Ich mochte die Art und Weise, wie sie mit Musik umgehen. Ich war nicht so Fan von den Songs an sich. Mhm. Und habe mir geschrieben, hast du denn gute Songs? Und dann fing es an, ich war, wie gesagt, im Urlaub. Und dann fing er an, mir also die schäbigsten Demos zu schicken, die man sich einfach nur vorstellen kann. Also sowas ist also so unvorstellbar schlecht, dass wenn das jetzt nicht Pete Doherty gewesen wäre, man gedacht hätte, das kann einfach nur eine Verarschung sein.
Ja.
Und ich habe mir aber das natürlich mit großem Ernst angehört und auch so genau hingehört, dass ich gemerkt habe, das sind ganz, ganz tolle Songs, einfach nur extrem beschissen aufgenommen. Es klang wirklich so, als hätte jemand einen Nokia-Telefon 6 Meter weit weg in Mülleimer geschmissen und dann das Demo aufgenommen auf dem Nokia-Telefon. Völlig zerrig, aus einer großen Distanz und so weiter. Übrigens ist das die Erfahrung gewesen, auf die ich bis heute verweise, wenn Bands mir sagen, ja, die Demos klingen so ein bisschen schlecht, weiß nicht, ob wir dir das zumuten können, sage ich immer, könnt ihr auf jeden Fall. Ich kann das erkennen, ob das jetzt ein Song ist und so weiter. Und dann habe ich mich verabredet nach meinem Urlaub, gesagt, okay, ich bin jetzt am Freitag wieder da, lass uns am Samstag um 10 im Klotzil-Studio treffen und dann das besprechen. Dann sagt er, okay. Und dann fing, das war der erste von 1000 Tagen, die es gebraucht hat, bis dieses Album fertig war. Und ich sag jetzt, also ich kann,
er wohnte hier die ganze Zeit oder?
Ja, also es ist eine wirklich lange Geschichte, die in ihrer Intensität kaum zu überbieten ist und in ihrer Kuriosität auch nicht. Er hat mich natürlich versetzt, er kam nicht am Samstag, er kam nicht am Sonntag, er kam dann Montag irgendwann. Es war aber unklar, auch ob er nicht doch jetzt in einer Minute kommt. Also ich habe hier einfach 3 Tage gewartet und so war das immer. Also dass sich jemand eine Woche verspätet. Er war schwerst drogenabhängig zu der Zeit. Er hat gleichzeitig alle Drogen genommen, die es gibt. Also Heroin, Kokain, Ecstasy, Alkohol, Marihuana, Crack. Und hat sich damit immer so ausgelevelt und so. Und er hatte damals ein Management, was nicht so begeistert war von der Idee, dass er jetzt ein Soloalbum macht. Die wollten eigentlich eine Libertines Reunion. Und haben mir sehr deutlich zu verstehen gegeben mit dem Satz, if you get in our way, we will drop you like a stone. Dass ich mich mal ganz hinten anstellen kann mit dieser beschissenen Soloalbum-Idee.
Aber irgendwas muss dich ja da gelockt haben, dass du, also ich meine, ich glaube, es ist schwierig, mit drogenabhängigen Menschen zu arbeiten und dann noch irgendwie ein Management, was nicht am selben Strang zieht, das klingt ja so der nach dem maximalen Gegenwind.
Ja, es war auch der maximale Gegenwind, aber die Songs waren es wert, auf jeden Fall. Und die Art und Weise, wie er performt, ist einfach magisch. Wir hatten dann doch eben diesen Tag, wo er sich hier hingesetzt hat. Ich meine, spiel mir bitte alle Songs vor, die du hast und die du gerne aufnehmen willst. Und diese 2 Stunden, die wir hier zusammen saßen und er mir einfach face to face, obwohl er noch eine halbe Stunde vorher gesagt hatte, du bist Johann, wie alt bist du eigentlich? 12? Ich dachte, jemand, der so ein Studio macht, ist irgendwie 70. Okay, na gut, er war so ein bisschen bummt darüber, dass ich noch so jung war. Und ich war so krass schockverliebt in diese Songs und in diese magische Performance. Und dann habe ich eine Band zusammengestellt, unter anderem Albrecht Schrader, Sonja von Boy und Tim Schierenbeck, der damals bei Gloria gab es, glaube ich, noch nicht, aber hat so in solchen Bands gespielt.
Ach, Boy haben ja auch aufgenommen, ne?
Genau, und später dann hier auch aufgenommen. Sonja ist eine ganz tolle Bassistin und wir haben dann also in dieser Konstellation hier die Playbacks erarbeitet, teilweise mit ihm, teilweise ohne ihm. Und es war ein sehr langer, sehr, sehr schmerzhafter Prozess, verbunden mit, also zwischen Drogenrausch, Entzug, künstlerischem Exzess, Depression, dann Redeverbot durch die Libertines Reunion, die zwischenzeitlich stattgefunden hat. Dann wurde das Management von Pete gefeuert. Dann kam ein anderer Manager ins Spiel, der hörte die Playbacks, die ich gemacht hatte und die Rough Mixe und rief mich an und sagte, ich habe das gehört, das ist ja super, das müssen wir jetzt unbedingt zu Ende machen. Und dann äußerte Pete den Wunsch, dass ich das auch mit meinem Label Klotzil veröffentliche. Und das war der Punkt, wo ich im Grunde gezwungen war, diese ganze Labelarbeit auch zu professionalisieren.
Okay, verstehe. Ich finde, ich weiß nicht, ob es sich jetzt kommerziell gelohnt hat, aber künstlerisch hat, auf...
Also dazu kann ich direkt was sagen.
Ja, bitte.
Ich finde, solche Informationen werden viel zu selten geteilt. Ja. Ich habe dem Management direkt gesagt, pass auf, Leute, ich mache das Album nicht umsonst. Und die haben aber gesagt, wir zahlen dir überhaupt nichts. Weil wir wissen ja überhaupt nicht, wer du bist und was du machst und vielleicht wird das alles scheiße. Dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. Ich bin davon überzeugt, dass ich ein richtig tolles Album machen kann. Das kostet 1500 Euro am Tag, das Studio und meine Arbeit. Und irgendwann habe ich das Management auch nochmal angerufen und habe gesagt, es kostet übrigens auch 1500 Euro am Tag, wenn Pete nicht kommt. Und ich aber denke, dass er kommt.
Ja.
Und am Ende dieser 1000 Tage waren wir bei insgesamt, also mit Musikerkosten und allem drum und dran, ich glaube bei einem Produktionsbudget von 180.000 Euro. Und ich meine mal ein Interview gelesen zu haben, wo Pete Doherty sich darüber geäußert hat, dass das für ihn ein bisschen überraschend kam, dass das so teuer war. Da kann ich nur sagen, da gab es dann wohl eine Kommunikationslücke zwischen Management und ihm. Aber wir haben dieses Album veröffentlicht und recouped. Also wir schütten als Label alle 6 Monate Geld an ihn aus, weil er mit dem Album Geld verdient und wir auch.
Das ist erfreulich. Ja. Und künstlerisch hat es sich auf alle Fälle gelohnt, finde ich. Ich meine, der Titel Hamburg Demonstrations, das klingt ja so ein bisschen so, als handelt es sich um Demoaufnahmen. Und das ist ja aber eigentlich gar nicht der Fall. Es ist eher so eine so was Bipolares aus Fragment und echt ausgefuchster Produktion.
Ja, dazu möchte ich bitte unbedingt 2 Sachen sagen. Ich habe das Album hier auf einer 8-Spur-Maschine aufgenommen. Mhm. Also alles, was wir hier an Playbacks erarbeitet haben, haben wir direkt so aufgenommen, wie es jetzt klingt. Mhm. Das ist alles zusammengemischt bei der Aufnahme. Mhm. Und die Vocals, über die sich Stephen Street, der Produzent von Blur und auch des Vorgänger-Solo-Albums von Pete Doherty, auf Twitter sehr aufgeregt hat. Someone should have made him sing.
Was?
Jemand hätte darauf achten sollen, dass er gerade singt.
Aber
er
warum sich darüber, äußert der?
Naja, weil er ein Produzent ist, der dafür bekannt ist, dass alles wahnsinnig glatt klingt.
Aber es ist ja nicht, ich meine, es ist ja schlechter Stil, sich über...
Ja, er hat den Tweet auch gelöscht, als nämlich alle Fans gesagt haben, genau das wollen wir von Pete Doherty hören. Nämlich dieses Echte. Und das war genau meine Idee, einen unverfälschten Blick auf den Künstler zu zeigen. Und dieses ganze sich reibende, teilweise ein bisschen krächzige, rohe...
Also, ganz klar.
Ja.
I love it.
Okay, toll. Nicht so, super. Gut. Ja, und das war die Herangehensweise zum Albumtitel Hamburg Demonstrations. Kann ich sagen, ich bin froh, dass es dieser Albumtitel geworden ist, der bedeuten soll, das ist das, wie Hamburg klingt, wenn ich hier eine Platte mache. Vorher rief er mich an und sagte, Johann, I have the title for the record. Ich weiß jetzt endlich, wie ich das Album nennen soll. Das Album soll Bill Werder Neuer Deich heißen. Und Bill Werder Neuer Deich Nummer 72 ist die Adresse des Clouds Hill Studios. Ich fand die, es ist natürlich, was mir zu dem Zeitpunkt nicht klar war, ist natürlich eine Referenz an Abbey Road. Ne, das Abbey Road Studio, was in der Abbey Road ist.
Und dann sagte er, das ist auch ein Kompliment für dich, wenn er sein Album mit eurer Adresse versehen möchte.
Klar, ich dachte kurz, das wird tricky, wenn die Leute das im Plattenladen bestellen wollen in England. aber dann hieß es nicht Bill Werder Neuer Deich, sondern Hamburg Demonstrations. Und darüber bin ich, also es gibt schon einen Grund, warum dieses Originalcover hier noch hängt, weil es irgendwie eine krasse, sehr, sehr prägende Zeit auch gewesen ist. Ja.
Ich möchte noch auf einen anderen Künstler zu sprechen kommen, der eng mit Clouds Hill verknüpft ist, dessen Name eng mit Clouds Hill verknüpft ist. Es handelt sich um den amerikanischen Gitarristen und Sänger Omar Rodriguez Lopez. Der Name fiel ja auch schon vorhin. Ihr veröffentlichtet Aufnahmen von seiner Band Mars Volta, von seiner Band At the Drive-In, Bosnian Rainbows, die du schon erwähntest. Und nun, da habe ich echt, ich fand es irgendwie lustig und dachte aber auch krass.
Nach dem Motto, Produkte machen, die man selber gern hätte.
Ja, veröffentlicht ihr jetzt Anfang 2024 ein Boxset mit Omar Rodriguez Solo-Gesamtwerk. Man weiß, er ist ein sehr produktiver Künstler. 57 LPs, das Ganze auf 500 Stück limitiert. Es trägt den Titel Amour de Frances. 1500 Euro kostet dieses Werk. Meine Frage, welcher Teufel hat euch geritten?
Also, ich glaube, da geht's wieder, kommen wir zum Anfang unserer Unterhaltung, nämlich darüber, dass bestimmte Geschichten sich nicht nur mit Musik erzählen lassen. Und Omar und meine Verbindung startete hier durch Verkettung von Zufällen im Cloud Sill, und er hat dann hier immer, ist immer wieder hergekommen, wenn er in Europa war, und hat aufgenommen und hat mal auch auf ein, zwei Alben, die ich produziert habe, dann mal so ein Feature-Gitarrensolo gespielt oder sowas, und nachdem ich ihn gebeten habe, das zu tun.
Das ist aber so ein Typ, der das schüttelt, der sich auch so aus dem Handgelenk, würde ich mal so,
wie
ich
Omar das. Ist einfach eins mit seinem Instrument.
Mhm. Das ist gut, schön ausgedrückt. Ja.
Ja, es gibt da keine Barriere zwischen ihm und der Gitarre.
Mhm.
Das könnte beeindruckender eigentlich nicht sein. Obwohl er es hasst, als Gitarrist bezeichnet zu werden. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Es ist unter seinem Niveau. Und wir fingen an zu arbeiten. Er ging dann auf Tour mit seinem Omar Rodriguez Lopez Quintett, bestehend aus D'Anthony Parks, Nicky Casper, Terry Genderbender und ihm. Und die probten im Cloud Sill. Und während dieser Proben entstand hier die Band Bosnian Rainbows. Dieses Omar Rodriguez Lopez Quintett war gebucht als eben diese Band und ging aber als Bosnian Rainbows dann auf Tour. Und er rief mich dann irgendwann nachts an, als er geprobt hat, gesagt, pass auf, wir haben jetzt hier irgendwie eine neue Band und ein neues Album, und das ist hier entstanden, das musst du jetzt machen, das Album. Das ist nur folgerichtig. Und das habe ich dann gemacht mit denen innerhalb von 5 Tagen oder 4. Also wirklich, die haben einfach... Der Produktionsprozess läuft so ab, ich mache Soundcheck, die Band kifft 10 Stunden durch und dann spielt sie ein Lied einmal und dann ist es perfekt. So, und dann haben wir irgendwie 10, 12 Songs in 5 Tagen aufgenommen, wobei netto Arbeitszeit wahrscheinlich 45 Minuten. So fing unsere Zusammenarbeit an. Auch da, das haben wir dann veröffentlicht, zum Teil auch in Kooperation mit so einem amerikanischen Label, Sergeant House damals, wo Omar alle seine Sachen gemacht hat. Viele Jahre später, nämlich 2020, nachdem wir uns auch angefreundet hatten und viel miteinander zu tun hatten, sagt Omar zu mir: Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich, seit ich 6 Jahre alt bin, mein Leben filme? Ich habe 480 Stunden Material zwischen mir als 6-Jährigem und mir als 46-Jährigen. Und er möchte darüber gerne einen Film machen. Doku über seine musikalische Karriere, vor allen Dingen seine Freundschaft zu Cedric, mit dem er At The Drive-In gemacht hat, mit dem er De Facto gemacht hat, mit dem er The Mars Volta gemacht hat und Anti-Mask. Und er sagte, ja, uns ist gerade der Produzent abgesprungen, die BMG wollte das produzieren, aus irgendwelchen Gründen. Und dann war das der Beginn einer 9-monatigen Auseinandersetzung darüber, wie man so ein Projekt macht. Und ich habe gesagt, naja, so ein Doku zu machen ist sehr teuer, und wie federn wir dieses Risiko ab? Ich wusste, dass die ganzen alten Mars Volta Alben auf Vinyl nicht mehr erhältlich waren. Damals wurden Preise gezahlt von bis zu 900 Euro für eine Platte und so auf Discogs. Ich gesagt, was ist mit den Vinylrechten? Ich gesagt, die habe ich alle. Und die habe ich nie an irgendein Label gegeben, habe die Vinylrechte immer behalten. Und dann führte es zu dem sogenannten, also den wir intern irgendwann als The Mega Deal bezeichnet haben. Ein Mega Deal, in dem wir beschlossen haben, diese Doku zu machen, sämtliche Mars Volta Alben auf Vinyl neu aufzulegen, ein neues Mars Volta Album zu machen, sämtliche Rechte an seinen Soloaufnahmen, die zur Hälfte niemals auf Vinyl erschienen waren, zu Cloud Sill zu holen, das gesamte Werk aufzuarbeiten, ja?
Ja, Entschuldigung, für die Hörerinnen und Hörer, für alle, die jetzt mit den Gedanken spielen, das zu erwerben. Es gibt, glaube ich, noch welche, und es sind eben unveröffentlichtes Material ist dabei.
Ja, es sind zwei, meine ich, komplett unveröffentlichte Alben, aber die Hälfte dieses gesamten Boxset ist eben niemals auf Vinyl erschienen. Mhm. War damals alles auf dem Label von Dave Patton von Faith No More, Ipecac. Da sollte es schon ein Boxset geben, hat aber nie geklappt. Mittlerweile weiß ich auch warum, weil die Zusammenarbeit auch nicht immer einfach ist mit Omar. Und erschien eben nur digital. So, und dann kam das also alles zu Cloud Sill, und ich habe da so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Wenn der mir das alles gibt, das ist sein Lebenswerk, dann muss man damit natürlich was machen, was diesem krassen Lebenswerk gerecht wird. Und dann haben wir dieses Max-Volta-Boxset gemacht. Das war ein großer Erfolg. Dann haben wir das Comeback-Album von Max Volta gemacht, was auch gut funktioniert hat. Und die ganze Zeit, das war auch über Corona, haben wir in einem Produktionsprozess von 2 Jahren, Herstellungsprozess von 2 Jahren, dieses Mammut-Boxset gemacht. Ja, ich spare dir jetzt alle Details, aber das, wie kommt man darauf, ist... Okay, ich muss noch, weil die Frage war, wie kommt man darauf? Und du, ich weiß, dass du ein Fan der lustigen Taschenbücher bist, richtig?
Auf jeden Fall. Also, ja, naja, also es ist komplizierter. Ich bin eher Barks-Fan, deshalb, ich bin trotzdem, sagen wir mal so, Band 1 bis 49, okay. Und dann, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Du willst auf diese Rücken, auf diese fortlaufenden Rückencover.
Genau, und es gibt bei den lustigen Taschenbüchern eben diese Rücken, Buchrücken, die, wenn man sie ins Regal stellt, ein komplettes Bild ergibt. Und ich dachte, das ist eine einmalige Gelegenheit, sowas mit Schallplatten zu machen. Ja. Niemand hat ja so viele Alben. Wenn jemand, es sind übrigens insgesamt 63 Alben, es sind 57.
Weil Doppel-LPs dabei sind.
Weil Doppel-LPs dabei sind und weil eben es ein Triple-Solo-Album gibt, was ich hier mit Omar vorher gemacht habe. Was dann nicht im Boxset mit drin ist, was aber seinen Platz da drin hat. Mhm. Ich hatte die Idee, okay, das ist ja fast 1 Meter Vinyl im Schrank, da kann man ein richtiges Bild machen, dann machen wir das und designen also das. Dazu muss man sagen, also nur um die Komplexität einmal zu begreifen, das Boxset erschien jetzt Anfang diesen Jahres und ich habe 2017 mit Omar hier 3 Soloalben produziert, die dann später erschienen sind unter dem Titel The Clouds Hill Tapes Part 1, 2 und 3. Und die haben wir auf Vinyl veröffentlicht und da gab es schon 2017, 18, da gab es schon diese Vision, dieses riesen Boxset zu machen. Und ich wusste also, okay, die müssen da rein. Und das ist das letzte Stück von diesem Bild. Mhm. Das heißt, diese 3 Alben erschienen mit einem Rücken, der einen total kryptischen Musterausschnitt hinten hatte, der überhaupt nicht zu dem Artwork passte, der also 5 Jahre in der Welt war.
Ja, das ist toll. Das wusste ich nicht, das finde ich ganz toll.
Ja, und es war 5 Jahre da und ich dachte so, das fliegt uns um die Ohren. Die Fans werden sich melden und sagen, wieso ist da so ein kryptischer
Druckfehler
hinten drauf? Genau, und es hat sich aber niemand beschwert. Alle so, ja, Omar ist halt irgendwie crazy, soll er halt machen. Und dann erschien also, und das war also... Es gibt ja auf Social Media so satisfying Videos, wo man dann so Sachen macht, die irgendwie gut funktionieren, irgendwie ein Stück Wurst abschneidet oder so. Und dann, also dieses Boxset dann irgendwann zu haben und dann schiebt man also diese 3 Vinylschallplatten, die 5 Jahre vorher erschienen sind, rein und es komplettiert seine Silhouette. Das nehme ich mit ins Grab.
Das höre ich gern. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen,
bisschen dauert, ne?
Ja, lange dauert. Über einen Clouds Hill Act möchte ich jetzt noch kurz mit dir sprechen, weil es ja irgendwie auch der Anlass war, dass wir zusammenkamen. Und zwar Wolf Biermann, auch jetzt irgendwie, eigentlich ja ähnliche Story wie mit Omar. Du hast, ich habe das dann auch plötzlich gehört, also am 13. November erscheint ein Wolf Biermann Tribute-Album, Reimagined Lieder für jetzt, mit Künstlerinnen wie Haiti, Balbina, Peter Licht, Ina Müller, Torch, Annette Louisan, Wolfgang Niedecken, Alligator, Wetterhoff und vielen anderen.
Und das Bierbeben.
Genau, eigentlich ging das so los, dass wir wieder in Kontakt kamen. Können wir gleich nochmal ganz kurz, aber zu Wolf Biermanns 88. Geburtstag wird das erscheinen oder anlässlich seines Geburtstags. Und ich habe dann rausgekriegt, Clouds Hill hat den ganzen Katalog von Wolf Biermann übernommen.
Ja.
Also deshalb meine ich, es ist ähnlich wie bei Omar Rodriguez. Wie kam es denn dazu?
Ja, berechtigte Frage. Und zwar auch wieder Stichwort Demut über eine Verkettung von zufälligen Bekanntschaften kontaktierte mich Pamela Biermann, Wolf Biermanns Frau. Und sagte, sie möchte gerne ein Coveralbum machen. Sie nannte es damals noch anders. So, ich hab vergessen, wie sie es genannt hat. Auf jeden Fall musste ich nachfragen, was sie damit meint. Sie sagt, na ja, was hältst du denn von der Idee, du produzierst, das war damals noch die Idee, du produzierst Stücke von Wolf mit anderen Leuten. Und das fand ich jetzt erstmal überraschend.
Aber ihr kanntet euch.
Ja, also ehrlich gesagt, meine Mutter kannte, die sind so ungefähr im gleichen Alter, meine Mutter kannte Pamela. Mhm. Und ich glaube, darüber wusste Pamela Biermann, dass ich was mit Musik zu tun habe.
Was kann es für eine schönere Connection geben, als über die Mutter, kommen
ja,
wir mal ehrlich.
Also ja, klar, natürlich. Ich fand es auch irgendwie nett. Und dann habe ich mir das überlegt, okay, auch da wieder habe ich gedacht, man muss dann ja irgendwie diesem krassen Werk gerecht werden. Wie schafft man das? Das schafft man nur, indem man, also weil dieses Werk von Wolf Biermann ja sehr vielfältig ist. Es gibt die Musik, es gibt seine Lyrik, es gibt das, was er schreibt, es gibt seinen ganzen politischen Aspekt seiner beeindruckenden 70 Jahre währenden Karriere. Mhm. Wie kann man dem gerecht werden? Und dann war meine Idee durchaus, also erstmal habe ich gedacht, was ist das Problem? Das Problem ist, dass meine Kinder, deine Kinder überhaupt gar keinen Zugang haben zu Wolf Biermann. Wie schafft man das eigentlich? Vielleicht, indem man so eine Art Übersetzer engagiert, nämlich modernere, zeitgenössischere Künstlerinnen und Künstler, die Wolf Biermann singen. So, dass unsere Kinder das von denen einmal vorgetragen bekommen. Niedrigschwelligen Zugang kriegen zu dem Werk. Das war die Idee. Und es irgendwie zukunftsfähig machen. So eine Art Fürsprecher. Und das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, okay, das müssen wirklich unterschiedliche Leute sein. Ich hatte jetzt nicht so Lust, also irgendwie nur so Rockbands zu fragen, sondern es war mir wichtig, dass das komplett unterschiedlich war.
Ja, das ist ja eine super weite Bandbreite auch, ne?
Genau. Und dann habe ich mir das durchgerechnet und gesagt, okay, das wird richtig teuer und es dauert richtig lange. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor, Pamela? Weil brauchen wir ja erstmal eine Plattenfirma, die das bezahlt. Und dann hat sie schlau gesagt, du hast doch eine Plattenfirma. Und ich gesagt, okay, super. Und hab dann, ich bin ja nicht in erster Linie Kaufmann. Ich fand das erstmal toll. Und dann habe ich gemerkt, ach so, das heißt, ich muss das dann bezahlen. dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns einen Deal versuchen, wo die Verlagsrechte von Wolfs Musik bei Clouds Hill sind, so dass wir eben von so einem Coveralbum eine Möglichkeit haben, da auch Income zu generieren, wenn die Stücke mehr gespielt werden. Das war dann die Deal-Idee, die wir umgesetzt haben. Sehr, sehr freundliche, unkomplizierte, tolle Art tatsächlich. Ich habe schon Verträge verhandelt über viele Monate bis Jahre und diese Zusammenarbeit war so wohlwollend und gut, muss man wirklich sagen. Also bis heute ist das eine tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ja, dann hat das ein Jahr gedauert, von der Vertragsabschluss und ersten Ansprache bis hin zur ersten Single. So lang dauert das dann, bis man die Songs produziert und so sich mit all diesen Leuten, ich meine, es sind 25 oder so unterschiedliche Bands, kannst du dir vorstellen.
Also ja, ich
habe eine dann, nervt ja schon.
Zum Beispiel das Bierbeben. Wir sind ja auf Initiative von Thies Münter, der hier im Cloud Hill ist, sind wir ja, haben wir das ja gemacht. Ich bin ja kaum noch aktiv mit der Gruppe das Bierbeben, aber ich bin Fan von eigentlich von fast allen dieser Singer, Songwriter, Degenhardt und Hannes Wader, der hier auch schon im Cloud Hill was aufgenommen hat.
Ja.
Und die haben wir auch beide gecovert, schon mit das Bierbeben. Und Thies hat das wirklich sehr schöne Lied Vor Frühling rausgesucht, das wir interpretiert haben. Das war schön, aber ich konnte mir vorstellen, was das für ein Projekt ist und wie anstrengend das ist. Und wie befruchtend andererseits auch, weil man ja irgendwie, ich finde ja die Lieder von Wolf Biermann ist ja schon eine sehr spezielle Art zu komponieren und auch zu phrasieren. Also da kann man schlecht einfach so ein Beat runterlegen, das ist, weil es so gebrochen ist und immer diese Breaks hat.
Ja.
Kommen wir ja in der nächsten Reflektor, ich glaube in der nächsten Reflektor-Folge zu Wolf Biermann, da wird das ja alles erörtert.
Ja.
Aber ich denke mir so, Pete Doherty, Omar Rodriguez, Wolf Biermann, das ist doch schon alles ich stelle mir das alles ganz schön aufwendig vor, das alles zusammenzuhalten und ja.
Ja, das ist.
Das ist ja jetzt. Ich entscheide dich ja für solche Sachen, ja, die dir viel Arbeit machen.
Ja, das stimmt. Ich muss dazu sagen, Klotz Hill, diese Projekte kommen auf mich zu und ich betreue die auch natürlich inhaltlich und kreativ und ausrichtungsmäßig und so. Aber ich habe ja ein ganz tolles Team.
Schön, dass du das erwähnst. Ja.
Die das tägliche Geschäft machen und in die Umsetzung dieses Projekts, ja, also auch ganz viel Kommunikation, das mache ich alles überhaupt nicht selber, sondern das machen die Leute, die hier arbeiten. Also kann man auch namentlich vielleicht mal kurz nennen, es ist im Label Stine, Angela, Marie und Katharina. Und auf Verlagsseite ist es Isabel, Pia, Juliane und Moritz, die hier im Tagesgeschäft einfach eine Wahnsinnsarbeit leisten. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bekannt dafür, dass wir Projekte machen, die schwierig sind, sonst würden wir auch kein Album mit der Band Gewalt machen.
Gewalt, auch schon Reflektorgäste. Genau. Werden in den Shownotes verlinkt.
Ja.
Schöne Clubfolge.
Aber bitte kein Song in die Playlist. Nein, Scherz. das zusammenzuhalten, das ist, was ich damit sagen will, diesen ganzen Taubenschlag zusammenzuhalten. Das
Taubenschlag, das war das Wort, genau. Taubenschlag, nicht Bienenstock, Taubenschlag. Ja.
Beides gut. Aber diesen Taubenschlag zusammenzuhalten, das mache ich nicht alleine. Hm. Es gibt Momente, die emotional extrem fordernd sind und die auch arbeitspensummäßig extrem fordernd sind. Aber es ist einfach toll. Und ich zitiere kurz eine schlaglichtartig, eine Situation, die ich hier im Studio hatte, als ich das zweite Gallon Drunk Album, das wir zusammen gemacht haben, The Soul of the Hour, gerade gemischt habe, hier, dann guck mal, in diesem Raum da, hinter der Scheibe, mischte ich dieses Album und James saß hinter mir und wir hörten einen Song, der fertig war, bei der Band immer so ein bisschen sehr gefühlslastig, wann was fertig ist oder nicht, da geht's überhaupt nicht um soundliche Standards oder so, sondern nur, was fühlt sich gut an. Und wir hörten diesen Song und James vibte und sagte so, im Selbstgespräch, this sounds weird. Why does it sound weird? Because we're cool. und das hat mich nicht losgelassen. Mm. Das ist für mich richtig so einen Lichtpunkt, dem ich versuche zu folgen, abseits von Hörgewohnheiten oder von Erwartbarem, zu sagen so, why is it weird? Because we're cool. So als Selbstvergewisserung.
Hm. Das ist ein sehr schöner Satz.
Ja.
Ich möchte kurz darauf zu sprechen kommen, wie das auch überhaupt möglich ist, dass du dir zu so einem Credo kommen zu können. Und da möchte ich auch auf deinen Vater zu sprechen kommen. Dein Vater, Jan Philipp Reemtsma, hat ja das Erste, was er, glaube ich, gemacht hat, als es ihm möglich war, war, dass er das Erbe des Reemtsma-Konzerns die Fabrik verkauft hat, ja, oder dass er einen Anteil an der Fabrik, und genau. Er hat sich dann einen Namen gemacht als Förderer von Arno Schmidt zum Beispiel, und als Gründer des Instituts für Sozialforschung. Das Institut ist unter anderem, oder mir zum, oder allen, die vielleicht ein bisschen älter sind, so wie ich, zum ersten Mal ins Visier gekommen über die Ausstellung, über die Verbrechen der Wehrmacht, die, wie ich finde, sehr wichtige Arbeit geleistet hat. Kann man jetzt gerade im Jahr 2024, glaube ich, nicht genug unterstreichen.
Absolut.
Und was du machst, ist ja vielleicht in einem anderen Bereich, aber vielleicht gar nicht so ganz anders als dein Vater. Und ich frage mich so, ist das, wie dein Vater sein Leben verbracht hat und verbringt, ist das für dich Leitbild oder vielleicht ist das vielleicht manchmal auch ein drückender Schatten?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich muss darauf auf unterschiedliche Art und Weise antworten. Die erste Antwort ist die, weil du auch gesagt hast, Du willst nachfragen, wie das hier alles möglich gewesen ist. Das höre ich natürlich oft. Der Typ hat natürlich irgendwie Kohle mit in die Wiege gelegt bekommen. Und hätte ich die ganze Kohle, hätte ich genau das Gleiche gemacht oder was anderes. Aber zumindest, ja klar, dann macht man halt sowas.
Nee, ich finde das muss ich ganz kurz sagen, das ist gar nicht klar, weil es gibt ja viele Menschen, die viel Geld haben in dieser Welt. Also weniger als Menschen, die wenig Geld haben. Aber es gibt viele, die mit ihrem Geld halt einfach nur egoistische Bedürfnisse befriedigen und ja. Die CO2-Bilanz ja. in die Höhe treiben. Und ich finde das schon was Außergewöhnliches, vielleicht da auch etwas zu tun mit diesem Geld, was etwas Positives bewirkt.
Genau, und dazu muss ich erstmal sagen, also du sagst das so selbstverständlich, dieses Geld. Mein Vater lebt ja, das heißt, ich habe kein Erbe von meinem Vater. Mhm. Es gibt auch keinen goldenen Topf in unserer Familie, wo alle mal kurz reingreifen können ja. und sich die Taschen voll machen können. Ganz im Gegenteil, mein Vater hatte auch eine große Stiftung, wo ein großes Teil seines Vermögens drin ist. Ich habe auch nie Geld von meinem Vater bekommen, ich habe trotzdem eine Erbschaft bekommen, nämlich von der Mutter meines Vaters, die gestorben ist, als ich 12 war. Mhm. Diese Erbschaft konnte ich antreten mit 26, also auch nachdem ich dieses Studio hier gegründet hatte. Und das sind auch keine Milliardenbeträge, aber es ist natürlich mehr Geld, als viele andere haben. Das ist eine Tatsache. Und ich versuche, dieser Verantwortung mit allem, was ich tue, irgendwie gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz sehe ich mich gar nicht so sehr in der Tradition meines Vaters als jetzt Mäzen. Ich sehe mich eigentlich eher als gescheiterter Kapitalist. Weil viele Leute denken, also vielleicht kommen auch deswegen so viele weirde, anstrengende, langwierige Projekte auf mich zu, weil die Leute irgendwie denken, okay, der fördert das. Ich habe aber schon immer den Anspruch, dass das wirtschaftlich funktioniert. Das tut's nur nicht immer. Und geht aber ja auch allen so. Also es geht jede Plattenfirma so. Alles Mögliche, was man macht, wo man denkt, das ist ein No-Brainer, klar funktioniert das, funktioniert nicht. Manche anderen Sachen funktionieren. Und Cross-Finanzierung ist ein großer Bestandteil von Cloudzill. Und damit meine ich, also wir verkaufen mit Mars Volta, haben in den letzten 2 Jahren 250.000 Schallplatten mit Mars Volta verkauft. Da kommt schon richtig viel Geld rein. Mhm. Und deswegen können wir Projekte wie zum Beispiel dieses Wolf-Biermann-Projekt über 2 Jahre vorfinanzieren, ohne dass irgendwas reinkommt und trotzdem eben herstellen und in die Planungsphase gehen und produzieren und so weiter. Also es gibt in der Musik, gerade so im Bereich, wo du auch unterwegs bist, in dieser Indie-Bubble, weißt du, da muss man sich eigentlich am besten aus der Gosse nach oben gespielt haben. Ansonsten ist man nicht kredibil.
Das ist die Geschichte.
Ja, und es stimmt natürlich nicht. Das ist ja eine Mär, weil bei ganz vielen das nicht zutrifft. Diese Anforderung konnte ich nie erfüllen. Diese Anforderung, aus der Gosse zu kommen, konnte ich einfach nie erfüllen. Und ich habe da, glaube ich, so in dieser Deutlichkeit selten drüber gesprochen, weil ich auf gar keinen Fall will, dass es so klingt wie, das war für mich auch nicht leicht oder so. Aber Tatsache ist, dass es für mich in Deutschland, gerade nach der Entführung meines Vaters 1996, wo mein Familienname und meine Familiengeschichte so krass in die Öffentlichkeit gezogen wurde, nicht möglich war, vorbehaltlos mit Menschen zu tun zu haben. Und da komme ich wieder zurück zu dem Demutsgefühl, was mich täglich begleitet, wenn ich über die Zufälle rede, die mich hier hingebracht haben. Nämlich so Leute wie zum Beispiel Faust oder James Johnston kennenzulernen und in jungen Jahren die Möglichkeit gehabt zu haben, außerhalb Deutschlands zu arbeiten, ohne Deutschland verlassen zu müssen. Das ja,
schön gesagt.
Ja, das ja. ist einfach, das ist für mich rückblickend so wichtig gewesen. Und es hat sich mir auch rückblickend erschlossen, warum ich diese musikalischen Partnerschaften mit Gallen Drunk, mit James explizit, mit Pete Doherty, mit Omar und so weiter so sehr schätze, weil die meine Familiengeschichte nicht kennen und mit mir angefangen haben zu arbeiten, komplett vorurteilsfrei. James hat nicht überlegt, ach, der kann sich das ja leisten, unser Album zu machen, auch wenn es nur 2 Stück verkauft oder irgendwie so, dass der fördert das bestimmt und so. Sondern der hat mit mir gearbeitet, weil er mit mir arbeiten wollte. Und auch Omar kann mit jedem Menschen arbeiten. Er hat mit Rick Rubin gearbeitet und der kann sich aussuchen, mit wem er arbeitet. Und er hat sich ausgesucht, mit mir zu arbeiten. Aus künstlerischen Gründen. Und deswegen sind das Partnerschaften, die mir viel bedeuten, weil ich weiß, dass es da um die richtigen Dinge geht.
Ja, ich hoffe, wir stellen Reflektor auch in diese Reihe.
Ja.
Nee, also jetzt mal ohne Witz, weil es ist natürlich so. Podcast-Branche ist einfach sehr kommerziell geworden, seit ich angefangen habe damit. Und für mich, ich habe jetzt nicht gedacht, ich gehe jetzt zu Johann, der kann mir jetzt bezahlen, sondern ich habe mir gedacht, probieren wir doch mal irgendwie was Neues und das, wo man vielleicht, klar, das gebe ich ganz offen, vielleicht hat man auch mal einen Puffer, wenn jetzt irgendwie, wenn man 3 Folgen keine Werbung hat, aber wir wollen das natürlich schon irgendwie wirtschaftlich betreiben.
Ja, na klar. Und also wirtschaftlicher Erfolg ist auch einfach eine sehr befriedigende Sache. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ehrlich gesagt glaube ich, also diese Idee, dieses Märchen, das viele Menschen verbreiten, sie würden die Musik wirklich nur der Musik wegen machen und sonst nichts, das ist einfach nicht das komplette Bild. Sondern das komplette Bild ist, dass wenn es wirtschaftlich nicht funktionieren würde, würden manche Leute einfach aufhören. Und zwar nicht aus einer Not heraus, sondern aus einem Gefühl des Nicht-Befriedigt-Seins heraus.
Die Idee von Popmusik ist ja von populär und das finde ich irgendwie das Schöne daran, dass es viele Menschen anspricht und diese Menschen finanzieren das dann. Das ist so mit der Digitalisierung teilweise schwierig geworden und ich glaube, es ist auch gut, dass es für Bands, die neu anfangen oder für Bands auch, die was Abseitiges machen oder Künstler und Künstler, dass es Förderungen gibt, ne, dass es das ganze Initiative Musik Ding gibt und so, aber ich muss sagen, so, wenn ich es für meine Band betrachte, das sehe, ich bin natürlich total froh darüber, dass das für uns noch in diesem alten Weg funktioniert. Wir sind bei einer Plattenfirma und die Leute, na, vor allen Dingen kommen sie zu den Konzerten und finanzieren so unsere Kunst, unser Leben. Du hast die Entführung deines Vaters angesprochen. Deshalb möchte ich noch kurz darüber für die Hörer und Hörer darauf zu sprechen kommen. Du hast ja neben all dem, was wir jetzt besprochen haben, in dieser doch etwas längeren Episode, hast du auch 2 Romane geschrieben. Der erste trägt den Titel Wir sind dann wohl die Angehörigen, die Geschichte einer Entführung. Er erschien bei Piper im Jahr 2018, wurde ein Bestseller, wurde im Jahr 2020 von Hans-Christian Schmid verfilmt. Und du sagtest es ja, dein Vater wurde entführt im Jahr 1996. Die Geschichte ist bekannt und ich möchte dich dazu jetzt auch gar nicht befragen, denn dafür gibt es deinen Roman und es gibt das Buch Im Keller deines Vaters. Und ich möchte wirklich beide sehr empfehlen, aus einem Grund, denn ich bin der Meinung, wenn von Gewalt die Rede ist, geht es viel zu oft um die Täter und viel zu selten um die Opfer. Und das sind 2 wichtige Bücher, die diese Perspektive des Opfers, also der Opfer, auch der Angehörigen, die auch Opfer sind in dem Fall, mal ins Bild rücken. Und jetzt noch weitergehen. Ich war stolz auf dich, als ich hörte, dass du einen Roman geschrieben hast. Steht es mir zu sagen, ich war stolz auf dich? Bestimmt nicht, weil ich 10 Jahre älter bin als du, aber vielleicht aus einem anderen Grund. Denn ich kann das so ein kleines Stück nachvollziehen. Mein Vater war nämlich, also mein Vater war anders als dein Vater, kein renommierter Philologe, aber er war Bibliophil zumindest. Und ich glaube auch deshalb war mir die Literatur immer sehr nah. Ich bin auch zwischen Büchern aufgewachsen, aber die sind mir immer so ein bisschen fremd geblieben. Ich habe mich nie so richtig rangetraut an die Literatur. Das hat gedauert so, ne? Und irgendwann habe ich ja auch mal was geschrieben mit Rasmus zusammen und jetzt schreibe ich auch gern immer meine Kolumne im Musikexpress. Und aber ich kann mir vorstellen, dass das für dich vielleicht sogar potenziert von meinen eigenen Erleben ganz ähnlich ablief. Wie viel Druck hat es dir eigentlich gemacht, als Sohn eines Büchermenschen ein Buch zu schreiben? Weil ich ganz kurz, ich glaube, das ist ja kein Zufall, dass du dir die Musik gesucht hast und nicht die Literatur.
Richtig. Genau, ich glaube, die Frage ist schnell beantwortet mit, wenn man auf mein Leben guckt, wie lange ich keine Bücher geschrieben habe. Ich habe mit Ende 30 angefangen und auch nicht aus, es war auch gar nicht meine Idee. Also es war schon meine Idee, dieses Buch zu schreiben, aber ein Buch zu schreiben war nicht meine Idee. Ich bin von einem Verlag angesprochen worden, ob ich nicht ein Buch über Pete Doherty schreiben will. Und da habe ich gesagt, möchte ich nicht, aber habe mich geschmeichelt gefühlt und habe darüber nachgedacht, ist ja toll, dass jemand denkt, ich könnte ein Buch schreiben. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dieses Buch ist dabei rausgekommen, auch aus einer Idee heraus, das so aus dem Weg zu schreiben, diese Deutungshoheit der Geschichte bei mir zu haben und nicht nur in der Öffentlichkeit. Und als das Buch fertig war, habe ich es meinem Vater gezeigt und meiner Mutter und die waren beide begeistert. Und das war ein sehr heilsamer, guter Prozess, der auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, weil das meiner Meinung nach nicht anders geht. Die Geschichte war eh öffentlich. Ich musste da schon diese Bühne betreten, die es schon gab, um das einmal aus meiner Perspektive heraus zu verhandeln.
Ja, aber es ist ja nicht bei diesem einen Roman geblieben. Im Jahr 2021 erschien dein zweiter Roman, Unheimlich nah, ein Coming-of-Age-Roman, der, wie ich finde, auf eine sehr persönliche Art beschreibt, wie es ist, sich als Heranwachsender mit einem Leben mit Personenschutz konfrontiert zu sehen, was natürlich auf die Entführung folgte, aus verständlichen Gründen. Und dieser zweite Roman hat mich eigentlich noch mehr berührt als dein erster. Und übrigens gibt es auch eine schöne Hörbuchversion mit Songs von dir angereichert. Und was brachte dich dazu, dich zu überwinden, so offen über dein Umfeld und auch über dich selbst Auskunft zu erteilen? Weil das ist ja, was ich zum Beispiel, ich finde, das fand das, deshalb weiß ich das ja auch mit den Büchern und dein Vater, ich finde das ganz lebendig beschrieben, wie er eigentlich so sich in diesen Büchern lebt, so vor allen Dingen bei diesem Kapitel, wo es um die Reise dann nach Portugal geht und diese riesigen Kartons, alles voller Bücher. Und was brachte dich dazu?
Das Gleiche, was mich antreibt, wenn ich Musik produziere. Ich sage den Leuten, mit denen ich arbeite, und das ist ein Grund, warum Pete Doherty so klingt, wie er klingt, auf dem Album, was wir zusammen gemacht haben, ihr müsst einfach die Hosen runterlassen. Ansonsten kann man die Leute nicht beeindrucken. Ihr müsst aufmachen. Und den gleichen Anspruch muss ich natürlich dann an mich auch haben. Und ich beschreibe in diesem Buch, ich hatte lange Zeit, als ich das geschrieben habe, immer das Gefühl, Gott, wen soll das interessieren? Meine Spezialprobleme, das ist doch einfach völlig belanglos. Bis mein Lektor da vom Verlag mir sagte, weißt du was, du verhandelst hier die Frage von, wie viel Freiheit ist man bereit aufzugeben für welches Maß an Sicherheit? Unter dem Brennglas. Und weil diese Frage stellt sich jedes Elternteil, jeder Jugendliche, der aufwächst, wie weit kann ich mich aus einer sicheren Zone entfernen, um.
Klar, ich stelle mir die Frage jeden Tag, wenn mein Sohn sagt, ich will aber allein zur Schule und
genau,
so. Ne?
Genau, ganz genau. Und es hat sich einfach richtig angefühlt. Es hat sich richtig angefühlt, das so zu schreiben. Und auch wenn mich nach der Lektüre dieses Buches Farin Urlaub anruft und sagt, Johann, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass du es schaffst, dich auf 300 Seiten komplett zum Affen zu machen. Also so gemeint, er meinte so, er hat selten ein Buch gelesen, wo der Ich-Erzähler so rigoros seine Schwächen darstellt und sein Innenleben, seine Unsicherheit. Er hat das so ein bisschen im Scherz gesagt, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man ihn so kennt als Bühnencharakter. Für mich war das aber ein super Kommentar, weil man so ist als Jugendlicher. Man ist einfach krass unsicher und man macht die ganze Zeit Sachen, die irgendwie, heute würde man sagen, furchtbar cringe sind. Alle Situationen sind irgendwie falsch und mir war es wichtig zu zeigen, dass das irgendwie normal ist.
Ja, ist dir gelungen, finde ich. Ich finde es ein ganz tolles Ende, das verrate ich jetzt hier nicht. Lest das Buch oder hört es euch an. Ich verlinke den Podcast-Link in den Shownotes.
Danke und zwei Sachen noch dazu.
Ja.
Eine kurze Anmerkung. Auch das hat wieder etwas mit einem Verantwortungsbewusstsein zu tun, weil es hat sich aus den Lesungen, die ich gemacht habe mit diesen beiden Büchern und den Gesprächen, die daraus entstanden sind, es hat sich daraus viel mehr entwickelt, weil du es gerade angesprochen hast, auch die Opferperspektive bei Verbrechen und so weiter. Ich habe jetzt gerade mit dem ZDF zusammen für die Sendung Terror Explore, so, das müsste jetzt auch Anfang Oktober irgendwann erscheinen, können wir es auch in den Shownotes verlinken, ein kurzes Gespräch darüber geführt, warum dieser True Crime Boom gerade auch eine durchaus problematische Seite hat.
Das finde ich gut.
Ja, ich auch.
Das finde ich gut und das da interessiert mich deine Meinung und werde ich mir anschauen.
Ja, cool.
Zum Schreiben noch? Willst du das Schreiben fortführen? Gibt es Pläne?
Ja, ich bin gerade in den letzten Zügen, ein drittes Buch zu schreiben. Das erscheint am 3. April 2025. Trägt den Titel Play. Ich glaube, wenn dieser Podcast erscheint, müsste es schon einen Vorbestellungslink geben. Aber es ist das erste Mal, dass ich darüber rede. Weltpremiere, dass ich das überhaupt erwähne. Bisschen früh, weil es ja noch ein halbes Jahr hin oder so. Aber
was ist das Thema?
Das Thema ist die Frage, was wir bereit sind, für die Kunst zu geben.
Und wird es auch autobiografisch gefärbt sein?
Ja, es ist autobiografisch inspiriert. Es handelt von einem Musikmanager, der mit wahnsinnig einem unfassbar anstrengenden, teilweise drogenabhängigen, irgendwann nicht mehr drogenabhängigen, aber nicht weniger narzisstischen Künstler arbeitet.
Okay.
Der Musikmanager hat gleichzeitig 4 Kinder und versucht, sein Familienleben, seinen Ansprüchen als moderner Vater und denen der Kunst gerecht zu werden.
4 Kinder kommt mir bekannt vor, Johann.
Mir auch. Und das ist die Bühne ist der Clash zwischen Kunst und Care-Arbeit.
Ich freue mich darauf. Und um jetzt mal wieder zur Musik zurückzukommen im Kern. Was steht bei Cloud Sill demnächst an? Kannst du uns da Insider-Informationen geben?
Ja, es gibt ein paar Albumveröffentlichungen natürlich, auf die wir lange hingearbeitet haben. Da gibt es eine neue EP auf Hindi von unserer indischen Künstlerin Ditti. Es gibt das neue Album der Band Gewalt. Es gibt das neue Album der Band Friedberg. Ich habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen, aber würde sagen, was jetzt ein großer Fixpunkt ist für mich, ist am 13.11. im Hamburger Thalia Theater werden 15 verschiedene Acts, die eben auf diesem Wolf Biermann Coveralbum drauf sind, einen Tribute-Abend für und mit Wolf Biermann spielen.
Das ist auch der Release des Albums.
Das ist der Release des Albums. Ist 2 Tage vor seinem 88. Geburtstag. Linda Zervakis moderiert den Abend. Da sind irgendwie Künstler wie Betteroff, Jan Plefka, Haiti und so weiter dabei.
Das Bierbeben. In welcher Form auch immer.
Ja, bin wirklich gespannt, wie ihr das Ding auf die Bühne bringt. Aber es wird gut. Und ich bin natürlich aufgeregt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind ja hier das Reflektor-Magazin in dieser Ausgabe mit einer besonderen Folge, der Auftakt Folge. Aber deshalb gebe ich euch jetzt auch noch ein paar Live-Tipps, weil das ist das Versprechen dieses Formats Reflektor Magazin. Eine tolle Band, International Music, die auch schon bei Reflektor zu Gast waren, hat ein neues Album veröffentlicht, Endless Rüttenscheid. Ich empfehle euch das wärmstens. Und das Album ist am 6. September erschienen und die Band ist auf Tour. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und die Nerven haben ihr 6. Album veröffentlicht am 13. September. Wir waren hier, heißt es. Super toll. Solltet ihr kaufen. Max Rieger von den Nerven hat das neue Album von Tokotronic übrigens gemischt, was wir wie immer mit Moses Schneider aufgenommen haben, den ich ja gestern traf. Unsere neue Tokotronic-Single kommt am 18. Oktober, also jetzt raus.
Spannend.
Sie trägt den Titel, denn sie wissen, was sie tun, beschäftigt sich mit Niedertracht, ist ein Kracher, haltet Ausschau. Was habe ich noch zu sagen? Ah ja, der legendäre Podcast Durch die Gegend meines Freundes Christian Möller ist zurück. Darüber habe ich mich riesig gefreut. Christian macht tolle Interviews, während er mit Menschen spazieren geht. Bitte hört euch auch das an. Und zu guter Letzt, bei meinem letzten Hamburg-Besuch war ich bei der Gruppe Der Bürgermeister der Nacht zu Gast. Die haben nämlich auch einen sehr schönen Podcast mit dem Titel Neues aus der Opiumhöhle, immer mit Gästen. Diesmal durfte ich dabei sein. Es gibt schon über 40 Folgen dieses Podcasts. Er ist immer lustig und erkenntnisreich. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht, dort zu sein. Der Podcast wird übrigens in einer Location aufgezeichnet, die wirklich so aussieht, wie ich meine Opiumhöhle vorstelle. Es ist die Wohnung des Gitarristen der Band Joachim Franz Büchner. Und der hat auch ein neues Album veröffentlicht. Es trägt den Titel Hits in the Dark. Es ist am 27. September erschienen. Gefällt mir außerordentlich gut. Produziert hat das übrigens unser Freund Tobias Levin.
Ah,
die Musik ist toll. Neben Gitarren, Schlagzeug, Bass und Gesang hören wir und Synthes hören wir Trompeten, Flügelhörner, Klaviere, Bratschen und Violinen. Und die Texte gefallen mir auch. Und deshalb vielleicht kurz vor Abschluss noch den vollständig rezitierten Text des Abschlusssongs. Es ist das Gute-Nacht-Lied. Ich wünsche euch eine gute Nacht, auf dass ihr am Morgen gut aufwacht. Alle bösen Geister schweigen still, alle Lebewesen ruhen sacht, irgendwo zwischen Dunkelheit und Licht. Das Raumschiff hebt ab und schwebt durchs Nichts. Du bist Kapitän, aber ohne Pflicht. Du lässt alles los, nichts hat Gewicht. Alle guten Geister sind bei dir. Alle guten Geister sind bei dir. Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Es ist so schön, wie alles zusammenkommt.
Oder?
Ja, es ist schön. Ich freue mich wirklich auf die Zeit, die wir hier haben.
Ich
zusammen. Gemeinsam mit Wakeword, die wir nicht vernachlässigen wollen. Und das wird, glaube ich, eine spannende Sache. Hier bei Reflektor geht es nächste Woche weiter am 18. Oktober mit dem wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr langen Interview mit Wolf Biermann. Und ja, Johann, vielen Dank, dass du hier mir mit dem Start geholfen hast, dass du mit dabei warst. Ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit und denkt dran, wenn ihr Lust habt, kommt in den Club Reflektor, der schönste Club der Welt. Werdet Mitglied, es kostet nicht viel. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bis nächste Woche.
Weißt du was, ich glaube, ich schließe jetzt auch ein Abo ab.
Ich schenk dir eins. Danke, Johann.
Ich danke dir.
Und danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich verbleibe bis nächste Woche. Euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Cloudzell. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und den Podcast abonniert. Folgt Reflektor gern auf Instagram unter reflektor_podcast.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Stellt euch vor, ihr betretet ein Haus. Und hinter jeder Tür in diesem Haus wartet eine Geschichte auf euch. Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Mal tragisch, mal komisch, mal laut, mal leise. Eines haben all diese Geschichten hinter all diesen Türen gemeinsam. Sie sind wirklich passiert. Und sie werden euch alle in meinem neuen True Story Podcast erzählt. Mein Name ist Lotti und damit herzlich willkommen im Plothaus. Alle zwei Wochen mache ich hier die Türen auf und lade bekannte Persönlichkeiten ein, die mit mir die unglaublichsten Geschichten von True Crime über Mystery und Survival bis zu weltbewegenden Biografien erleben. Euch erwarten außerdem auch Solo-Folgen, in denen es nur den Plot, also die Handlung und die Erzählerin, also mich, gibt. Aber egal, ob mit oder ohne Besuch, ich freue mich einfach so krass darauf, mit euch all diese aufregenden Räume zu betreten und mit unvergesslichen Geschichten zu füllen. Plothaus. Alle zwei Wochen ab dem 31.10., immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.